Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend und das sind unsere Themen. Abgang. Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg verlassen das Schauspielhaus Zürich. Zugang. Der Schweizer Aviel Kahn wird Intendant der Deutschen Oper in Berlin. Und Konsequenzen. Der Antisemitismus auf der Documenta. Ein Abschlussbericht. 133 Seiten umfasst er, der sogenannte Abschlussbericht des Gremiums zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15. Dieses Gremium war unter Vorsitz der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung im vergangenen Jahr noch während der laufenden Documenta 15 eingesetzt worden. Und zwar von den Trägern der Documenta, also dem Land Hessen und der Stadt Kassel, in enger Absprache mit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Die Kommission sollte untersuchen, in welchen Werken der Kasseler Ausstellung Antisemitismus verbreitet wird. Und seit heute ist nun klar, es sind 4 Werke. Ludger Fittgau hat den Skandal im vergangenen Jahr als unser Hessen-Korrespondent umfassend begleitet. Herr Fittgau, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rück.
Es bestand seit dem Sommer 2022 kein Zweifel mehr, dass das Banner mit dem Titel People's Justice der indonesischen Künstlergruppe Taring Padi antisemitische Inhalte transportiert hat. Es wurde schließlich dann ja auch abgebaut. Welche anderen Werke erklärt jetzt die Kommission für antisemitisch?
Es ist eine Zeichnung eines Künstlers Naji Al-Ali, das ist ein arabischer Künstler. Diese Zeichnung befand sich in einem Archiv des algerischen Frauenkampfes und ist dort ausgestellt worden in Kassel. Dann geht es um die Werke Tokyo Reels und Guernica Gaza, wir haben auch von diesen Werken im letzten Jahr gehört, und um weitere Zeichnungen und Landkarten des bereits erwähnten algerischen Frauenarchivs. Diese Zeichnungen und Landkarten interpretiert die Kommission als so wörtlich antisemitisch im Sinne eines israelbezogenen Antisemitismus. Also insgesamt kann man sagen, sind es 4 Werke bzw. Werkkomplexe, Sie haben es ja auch schon gesagt, die dort unter dem Strich als antisemitisch bewertet werden.
Und wie bewertet die Kommission jetzt die Reaktion der verantwortlichen Akteure auf Seiten der Documenta, also der künstlerischen Leitung und der Geschäftsführung?
Sehr kritisch, muss man sagen, Herr Rücke, als dem Ernst der Vorfälle nicht angemessen, so wird es wörtlich gesagt, und beziehungsweise sogar die Situation noch verschärfend durch ihre Reaktion im letzten Jahr. Das bezieht sich vor allen Dingen auf Frau Schormann, die ja dann auch als Geschäftsführerin, als Generaldirektorin gehen musste. Die künstlerische Leitung Rohan Grupa habe die kritische Kontextualisierungsversuche, die es gab, oder weitere Entfernungen von Werken abgewehrt. Also die haben einfach sich geweigert, etwas zu tun. Und die Geschäftsführung habe ein, Zitat, rein passives Verständnis ihrer Rolle gezeigt, das dann, so sagt die Kommission, der Letztverantwortung der öffentlichen Hand für die Documenta nicht gerecht wurde. Die zögerliche Reaktion der Documenta auf diese Fälle von Antisemitismus sei, so schreibt die Kommission weiter, für viele jüdische BürgerInnen und Organisationen verstörend gewesen. Antisemitische Vorfälle seien für Jüdinnen und Juden kein rein diskursives Phänomen, so die Kommission, sondern, so wörtlich, sie bedrohen ihre gesellschaftliche Teilhabe, ihre Sicherheit und ihre Zukunft in Deutschland als Land der Shoah.
Soweit der Blick zurück, jetzt vielleicht auch ein Blick voraus. Was schlägt denn, Herr Fittgau, die Kommission für die zukünftige Organisationsstruktur der Documenta vor, um künftig ja anders mit solchen gravierenden Konflikten im Grenzbereich von Kunstfreiheit und möglicher Volksverhetzung umzugehen?
Es ist ein ganzes Bündel von Maßnahmen. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf. Ich nehme mal die vielleicht wichtigsten heraus. Punkt 1 ist eine neue Aufteilung der Kompetenzen zwischen Geschäftsführung und künstlerischer Leitung. Da soll es dann künftig so sein, dass die Geschäftsführung inhaltlich gestärkt wird, weil sie soll die Letztverantwortung für die öffentliche Hand übernehmen. Das heißt also, wenn es zum Konfliktfall kommt, soll die Geschäftsführung die Interessen der öffentlichen Hand, also der Bundesrepublik Deutschland, Hessens und Kassels, dort einbringen. Das ist also ein ganz zentraler Punkt. Dann soll es ein Beschwerdemanagement geben, was es bisher nicht gibt, ein internes Beschwerdemanagement. Auch ein externes möglicherweise noch zusätzlich, damit solche Konflikte wie der Antisemitismus-Skandal frühzeitig und professionell aufgearbeitet werden können, möglicherweise schon vor Beginn der Ausstellung. Der Skandal begann ja schon vor Beginn der Ausstellung. Und ich nenne noch einen weiteren wichtigen Punkt. Aus dem Kunst- und Kulturbereich sollen Mitglieder in den Aufsichtsrat der Documenta auch systematisch eingebunden werden, damit sie eine kritische und kontrollierende Funktion bekommen. Bisher ist der Aufsichtsrat vor allen Dingen von Politikern geprägt, Kommunalpolitikern aus Kassel und aus Hessen, soll also um eine künstlerische Kompetenz erweitert werden. Das vielleicht die wichtigsten Punkte.
Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, also auch aus der Documenta lernen. 133 Seiten also ist dieser Bericht umfangreich, dieser Abschlussbericht des Gremiums zur fachwissenschaftlichen Begleitung der Documenta 15. Vielen Dank an Ludger Fittgau.
Bitte.
Eine ganz wichtige Personalie für die Musikszene in Berlin wurde heute dort bekannt. Neuer Intendant der Deutschen Oper wird Aviel Kahn. Der 48-jährige Jurist hat auch Gesang studiert. Er ist ein international erfahrener Musikmacher, der nach Station in Peking, Helsinki, Bern, Antwerpen und Gent und Genf jetzt also nach Berlin kommt. Uwe Friedrich wird die Entscheidung bewerten, die der Stiftungsrat der Stiftung Oper einstimmig ganz offensichtlich getroffen hat. Herr Friedrich, schönen guten Abend.
Guten Abend.
48 Jahre alt. Viel Erfahrung, ich hatte das angedeutet. Wofür steht Aviel Kahn?
Er steht für eine moderne, sehr gesellschaftspolitisch gedachte Oper. In Antwerpen hat er zum Beispiel schon große, auch öffentlichkeitswirksame Coups fertiggebracht, indem er zum Beispiel Christoph Waltz, den Rosenkavalier, dort hat inszenieren lassen, den Schauspieler und Oscar-Preisträger. Zack, hat man eine europäische Kritikerwallfahrt an sein Opernhaus organisiert. Er hat Samson und Dalila dort inszeniert. Szenieren lassen von einem israelisch-palästinensischen Regieduo. Das hat wie auf Knopfdruck und wie bestellt für Proteste der dort sehr großen orthodoxen jüdischen Gemeinde gesorgt. Also er weiß schon, wie man auf der Klaviatur der Öffentlichkeit spielt. Aber gerade in Antwerpen, auch offenbar jetzt in Genf, stimmt dann doch auch die Qualität auf der großen Bühne im Kerngeschäft.
Berlins Kultursenator Klaus Lederer hatte während des Findungsprozesses angekündigt, mit der Neubesetzung der Intendanz auch die Diversität in den Kultureinrichtungen Berlins zu fördern. Steht denn Aviel Kahn auch für Diversität?
Auf den ersten Blick natürlich nicht. Als weißer Schweizer nicht mehr ganz jung. Er hat auf der Pressekonferenz schon so etwas schelmisch gesagt, na immerhin, der Name verrät es ja auch, habe ich ein Gebetbuch, das einer Minderheit angehört. Vor allen Dingen steht er aber dafür, Künstler mit diversem, in Anführungsstrichen, Hintergrund an sein Opernhaus zu holen, auch neue Leute an die Oper heranzuführen, die Oper dadurch zumindest zu versuchen, neu zu beleben und auch das Repertoire auszuweiten.
Ich glaube, es gibt viele Punkte, wo man hier ansetzen kann. Natürlich auch einmal nochmal die Frage, welche Künstlerinnen und Künstler sollen jetzt an diesem Hause wirken. Und ich glaube, da kommt eine andere Generation, da kommen auch wirklich andere Sparten, Künstler anderer Herkunft, wo man was wagen muss. Ich würde mich wirklich freuen, es ist mein Ziel, dass wir hier viel mehr ein Haus der Moderne werden, ein Haus des Heute, ein Haus, wo das Heute hier auch lebt, auf allen Ebenen, die man diesem Haus bespielen kann, also mit Autoren von heute, mit Komponistinnen und Komponisten von heute, mit Repertoire der letzten 50 Jahre. Es gibt so viele tolle Stücke, die vielleicht gerade ein neues Publikum viel mehr ansprechen als die so und so vielte Tosca.
Das ist ja seit Jahren eine Diskussion in Berlin. Die ewigen Verdoppelungen an noch einem Wagnerring und noch einem Mozart-Zyklus oder eben noch einer Tosca. Alles Opern, an denen kein Mangel herrscht. Er hat auf der Pressekonferenz gesagt, es gibt doch eine Menge großes Repertoire, das an dieses große Repertoirehaus gehört, das nicht von Wagner ist.
Jetzt läuft ja der Vertrag des Generalmusikdirektors Donald Runicles an der Deutschen Oper in Berlin 2027 ab und auch der Vertrag des kaufmännischen Geschäftsführers Thomas Ferle. Stehen also die Signale auf Umbruch?
Die stehen dann doch relativ deutlich auf Erneuerung. Er ist heute natürlich auch nach der Zukunft von Donald Runicles gefragt worden und hat so demonstrativ nicht darauf geantwortet, weil er sagte, hat er ja auch nicht ganz Unrecht, er hat jetzt 3 Jahre Vorlauf für seine eigenen Planungen und dann dauert's noch ein bisschen, bis der Vertrag von Runicles auf ist. Aber ich glaube, er wird dann schon jemand Neuen vorschlagen. Vielleicht eine Frau, vielleicht jemanden aus einem anderen Kulturkreis, wer weiß. Vielleicht aber auch einen weißen alten Mann, der es richtig gut kann. Und Klaus Lederer wurde auch gefragt nach dieser Diversitätssache und er sagte, dass es diesmal ein weißer Mann geworden ist, da kann ich mitleben.
Also ob man das jetzt Diversität nennt oder Vielfalt, ist ja dann letztendlich auch egal. Herr Friedrich, Berlin hat 3 Opernhäuser, neben der Deutschen Oper die Staatsoper unter den Linden, mit der ganz großen Frage, wer Nachfolger von Daniel Barenboim wird und die Komische Oper. Was bedeutet die heutige Entscheidung für die Berliner Opernszene insgesamt?
Klaus Lederer wollte sollte ein transparentes Verfahren. Das hat er weitgehend geschafft. Wir wussten alle davon, dass berufen werden soll. Wir wussten, wer in dieser Findungskommission sitzt. Dass wir die Namen der anderen Aspiranten nicht kennen, ist natürlich völlig in Ordnung, auch zum Schutz der anderen, die sich beworben haben. Klaus Lederer legt Wert darauf, dass sich diese neuen Führungspersönlichkeiten austauschen, zusammenarbeiten, und er will ihnen die künstlerische Freiheit aber lassen.
Es ist nicht meine Aufgabe, künstlerische Handschriften hier vorzugeben. Meine Aufgabe ist es, Leitungspersonal zu benennen und die Anforderung, die ich an jede Leitung eines Betriebes der Opernstiftung habe, also des Staatsballetts genauso wie der Komischen Oper, wie der Staatsoper unter den Linden und eben hier der Deutschen Oper, ist, dass dieses Personal miteinander interagieren wird und miteinander sucht nach Wegen, wie man sich produktiv Konkurrenz macht und nicht zerstörerisch sozusagen gegenseitig die Beine weghaut. Insofern, es gibt einen einzigen Punkt, an dem hat die Kulturpolitik was zu melden, das ist bei der Auswahlentscheidung. Das hat sie aber auch nur, wenn sie sich künstlerisch, also sozusagen von kunstimmanentem Sachverstand beraten lässt. Das haben wir in all diesen Fällen gemacht.
Mit Aviel Kahn hat der Kultursenator Klaus Lederer jetzt kurz vor der Wiederholungswahl noch einen Kandidaten für eine Führungsposition berufen, die doch Hoffnung gibt, dass die Deutsche Oper, die in den letzten Jahren nicht immer ganz glücklich geführt wurde, doch zu neuen Ufern aufbrechen kann.
Aviel Kahn also wird 2025 neuer Intendant der Deutschen Oper Berlin. Uwe Friedrich hat für Fazit diese Entscheidung eingeordnet. Gerade haben wir über die Deutsche Oper in Berlin gesprochen. Dort hatten der Generalmusikdirektor und der Intendant gut Zeit, eigene künstlerische Ideen zu säen und die Ergebnisse zu ernten. So etwas dauert Jahre. Jetzt werden wir über das genaue Gegenteil sprechen. In Zürich wurde etwas gesät und, um im Bild zu bleiben, ohne dass es auch geerntet werden kann. Manche perspektivischen Ideen werden dort untergepflügt. Vor 3,5 Jahren sind nämlich der Regisseur Nicolas Stehmann und der Dramaturg Benjamin von Blomberg in Zürich angetreten, vieles anders zu machen. Mit ihrer Intendanz sollte das Schauspielhaus weniger hierarchisch organisiert sein, die Kunst sollte diverser werden und auch die Künstlerinnen und Künstler. Dann kam die Pandemie. Und obgleich die Schweizer Theater viel früher wieder öffneten als die deutschen Theater, kamen Teile des Zürcher Publikums nicht zurück. Und heute nun wurden die Gerüchte offiziell bestätigt. Der bis nächstes Jahr laufende Vertrag von Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg wird nicht verlängert. Diese Entwicklung einordnen, gewichten möchte ich nun mit unserem Theaterkritiker Tobi Müller. Hallo, schönen guten Abend, Herr Müller.
Hallo, guten Abend, Herr Röcke.
Vor gut 2 Wochen haben Sie am Schauspielhaus Zürich noch einen sogenannten Publikumsgipfel moderiert, eine Aussprache zwischen dem Publikum, der Leitung des Hauses und auch Mitarbeitenden. War Ihnen denn damals auch schon klar, dass das Geschirr bereits zerschlagen war?
Nein, das wusste noch niemand damals. Die Verhandlungen mit dem Verwaltungsrat der Schauspielhaus AG, dem Aufsichtsrat, also die liefen da noch. Und ich bin ehrlich gesagt auch heute noch ziemlich überrascht, dass man sich zumindest auf 1 oder auch 2 weitere Jahre nicht hat einigen können. Davon ging man aus damals vor 2 Wochen hinter den Türen. Das wäre besser gewesen für eine seriöse Nachfolge. Zum einen, ne, das ist jetzt ziemlich knapp alles. Und so hätte die Direktion quasi unter Normalbedingungen ankommen können. Beim Publikumsgipfel ging es nicht so sehr um betriebswirtschaftliche Fragen, die jetzt eine Rolle spielen, wenn ich das richtig einschätze, sondern um ganz normale künstlerische Irritation, die auch schon vorher in den Medien gestanden hatten. Die einen vermissten Werk- und Texttreue, schlechte Akustik bei den Einführungen, das Gendern hat sie gestört, die englische Übertitelung. Die Jüngeren, die auch da waren, sehr gut mobilisiert, solidarisierten sich mit der Intendanz, und sie merken das auch schon, der Streit um das Schauspielhaus findet im Kulturkampf unserer Tage statt, und das hat man gerade auch der Berichterstattung sehr stark, die seit Monaten läuft, angemerkt. Das ist ein weltanschaulicher Streit, tendenziell zwischen den Generationen, wahrscheinlich so stark wie seit 1968 nicht mehr.
Diese heutige Pressemitteilung des Zürcher Schauspielhauses, die ist nicht ganz eindeutig. Vielleicht ist das ja so etwas wie Diplomatendeutsch oder typische Schweizer Kommunikationsvorsicht. Sie als gebürtiger Schweizer, Herr Müller, helfen Sie mir. Sind jetzt Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg nun freiwillig gegangen oder wurden sie gegangen?
Das wurde erst im Verlauf des Tages allmählich klar. Also
auch
diese Pressemitteilung, ja, auf jeden Fall. Also gemeinsam vom Verwaltungsrat und der Leitung ja verschickt, ist wirklich fast eine Parodie auf schweizerische Höflichkeit. Alle schätzen sich gegenseitig wert und sind stolz auf das Erreichte, müssen aber irgendwie das Ende dieses Vertrages verkünden in diesem Schreiben. Und ein Satz des Verwaltungsrates, ich zitiere, da zeigt die Richtung dann aber doch an. Ich glaube, auch für Nicht-SchweizerInnen, hoffe ich. Ich zitiere, leider konnten wir uns trotz großem Bemühen auf allen Seiten angesichts der finanziellen existenziellen Herausforderungen, gerade auch in der schwierigen Zeit nach Corona, nicht auf eine gemeinsame betriebswirtschaftlich-strategische Ausrichtung des Schauspielhauses verständigen, sagt Markus Bachhofen, Präsident des Verwaltungsrates. Also der Verwaltungsrat hat den Vertrag nicht verlängert. Sie mussten gehen, weil er fürchtete, dass man die Verluste aus den rücklaufenden Ticketverkäufen bei so gut wie gleichbleibenden Ausgaben nicht mehr aus Rückstellungen finanzieren konnten oder können wird. Und das Schweizer Recht, und das ist nun wirklich bedeutsam, das Schweizer Recht sieht allerdings nur unter gewissen Umständen, die noch nicht eingetreten sind, vor, dass die Verwaltungsräte persönlich für das Budget haften. Und das erklärt eventuell diesen harten Schnitt. Und ich bin sicher, dass das auch den Verwaltungsrat selbst schmerzt. Die sind da sehr lange mitgegangen mit der Intendanz. Das war keine Konfrontation von Anfang an. Stehmann und von Blombeck lieferte dann später im Tag eine eigene Erklärung nach. Wirklich ein seltsamer kommunikativer Vorgang, der eine ganz andere Sprache spricht. Sie sagen da klar, dass sie nicht freiwillig gehen, dass ihnen das leid tut. Sagen aber nicht, woran konkret die Verhandlungen gescheitert sind. Also schon ziemlich viel Nebel am Zürichsee, selbst für Schweizer Verhältnisse. Ja.
Ganz wichtig ist selbstverständlich auch die mangelnde Resonanz beim Publikum. Und Sie hatten das ja schon ein bisschen geschildert von diesem Publikumsgipfel. Wie schätzen Sie das ein? Hängt das mit der Pandemie zusammen oder gibt es dafür ja auch künstlerisch-programmatische Gründe?
Ich glaube, das ist schon ein bisschen von beidem. Also die Schweizer Pandemie, muss man wissen, da war man noch sehr viel kritischer gegenüber Einschränkungen als in Deutschland, was Maskenpflicht angeht. Man hat sehr viel früher geöffnet, trotzdem kamen die Leute nicht zurück. Man hat Masken empfohlen, das war vielleicht auch nicht immer ganz richtig, das da zu machen. Ich hätte es allerdings auch getan, aus Gründen des Schutzes, der Achtsamkeit, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das alles jetzt aber mit Wokeness zu erklären, wie das einige tun, das ist wirklich billigster Kulturkampf, selbst wenn es sicherlich, das muss man sagen, arbeiten gab, also Theaterabende, die sich selbst etwas plakativ in diesem Kampf positioniert haben. Aber das ist wirklich eine Minderheit. Ich finde, das Problem ist ein anderes, wenn wir da künstlerisch drüber reden, und das ist wahrscheinlich dann doch wieder Wachstum. Wir haben da quasi ein Schauspielensemble gesehen und gleich mehrere Tanzensembles, die da ein- und angegliedert worden sind. Und wie ein Schauspieler auch auf besagtem Publikumsgipfel gesagt hat, dieses Ensemble ist nie zusammengewachsen. Das heißt, sie haben schon sehr hohe Ausgaben, um da sehr ansprechenden Tanz, der übrigens gut angenommen wurde vom Publikum, ne? Von Trachel Herrell, der Köln Concert mit Musik von Keith Jarrett und so, das wurde sehr gut angenommen, so ist es nicht. Aber das ist wirklich ein Problem. Also wenn man zu viel auf einmal an einem Haus machen will, selbst wenn es mit 40 Millionen Franken und noch subventioniert ist, wie das Schauspiel aus Zürich, kriegt man irgendwann ein Problem. Das zusammenzukriegen unter diesen pandemischen Bedingungen war offenbar schon sehr schwierig. Ein schöner Traum, ganz funktioniert hat er nicht.
Der Traum auch finanziell ist das natürlich ein Traum. Das Schauspielhaus Zürich ist ein einzigartiger Fall. Die Stadt ist nicht besonders groß, ist keine Metropole, hat aber sehr viel Kultur, viel Theater. Das Schauspielhaus ist im Vergleich zum deutschsprachigen Theater ja finanziell sehr gut ausgestattet. Also eigentlich so etwas, ja, Sie haben es gesagt, wie ein Traum, der allerdings im Laufe der Jahrzehnte immer wieder geplatzt ist. Da sind ja viele ganz offensichtlich auch an ihrem Mut gescheitert. Wiederholt sich jetzt die Geschichte?
Das wird gerne gesagt. Also zum einen ja, ne, Peter Stein, der 69-70 gehen musste, mit Peter Löffler, der Direktor war, Jürgen Flimm, soeben verstorben an diesem Wochenende. Riesenskandal ausgelöst, 82 mit einer Minna von Barnhelm, ohne Perücken. Christoph Marthaler natürlich vor 20 Jahren mit seinem Team. Das waren aber alles wirklich spezifische Fälle. Ich finde das nicht richtig, das alles in eine Linie zu stellen. Das hat schon ein bisschen mit Zürich zu tun. Natürlich denkt man sich, man kann sich alles leisten und erschrickt dann ein bisschen ob dem Mut. Das kann man so flapsig mal ein bisschen sagen, hat aber einfach dann doch wieder sehr wenig zu tun, was hier gerade passiert. Also Zürich hat ein sehr großes Theaterangebot, auch mit dem Theater Neumarkt, der Theater aus Gessnerallee, wo Ästhetiken stattfinden, die das Schauspielhaus einfach mit sehr viel mehr Geld quasi ausstatten kann. Es ist nicht so, dass die Zürcher das alle zum ersten Mal sehen. Das kann man einfach mal nicht sagen. Das ist das eine. Das andere ist einfach, dass sich die ganze Theaterlandschaft in einer Transformation befindet, auch was den Umgangston angeht, die Vergütung, die Verträge und so weiter. Und da hat man sehr viel versucht im Schauspiel aus Zürich. Ich glaube schon, das war ein Modellfall und dass man auch darüber stolpert, dass man da sehr viel auf einmal tun wollte. Ich glaube nicht, dass das zu Ende geht. Ich glaube, auch Entwicklungen werden weitergehen müssen, nicht nur in Zürich.
Und jetzt ist auch noch Ihre prognostische Weitsicht gefragt, Herr Müller. Traut sich aktuell jemand von Rang nach Zürich in diesem Klima und das ja schon 2024? Das ist ja schon ziemlich bald.
Ja, also ja, man würde jetzt sagen, wenn man zurückblickt, dass jetzt eher jemand mit etwas weniger Profil wahrscheinlich kommt als die beiden Regisseure und Dramaturgen. Ich meine, Erfahrung als Theaterleiter hatten sie beide nicht, das muss man auch sagen. Aber sie waren beide sehr renommiert, haben an großen Häusern gearbeitet. Aber wissen Sie, also wenn man so ein Haus kriegen kann, da werden jetzt ein paar Wochen vergehen, ein paar Monate und so weiter, werden da schon genug Leute in der Schlange stehen. Da habe ich eigentlich nicht so Angst. Ich habe eher ein bisschen Respekt, vielleicht nicht gerade Angst, aber Respekt davor, was sich die Stadt oder eben auch der Verwaltungsrat beim nächsten Mal noch zutrauen wird. Ich glaube, ganz zurück hinter die Dinge, die Sie angestoßen haben in Zürich, wird man auch da nicht können. Und das ist auch schon fast immer so gewesen in den letzten 50 Jahren.
Das Ende der Co-Intendanz von Nicolas Stehmann und Benjamin von Blomberg am Schauspielhaus Zürich. Die Hintergründe waren das von Tobi Müller. Ich danke Ihnen.
Danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jädicke.
Vor der Belegschaftsversammlung bei Gruner und Jahr hat die Gewerkschaft Verdi ein klares Bekenntnis zur Stärke des Hamburger Verlagshauses gefordert. Man erwarte von einem Medienunternehmen wie Bertelsmann, das ganze Potenzial eines Verlags zu erkennen, sowie Titel und Marken nicht zu verscherbeln, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretärin Fritsche in Hamburg. Zum 1. Januar 2022 hatte RTL Deutschland den Zeitschriftenverlag Gruner und Jahr übernommen. Beide gehören zum Bertelsmann-Konzern. Im Oktober hatten Bertelsmann und RTL angekündigt, alle Zeitschriftentitel von Gruner und Jahr auf den Prüfstand zu stellen. Gruner und Jahr wurde 1965 in Hamburg gegründet und publiziert unter anderem Magazine wie Stern, Geo und Brigitte. In Los Angeles sind die Grammys verliehen worden. Mehrere Preise gingen in diesem Jahr nach Deutschland, darunter auch an die Big Band des Südwestrundfunks. Katharina Wilhelm.
Das goldene Grammophon in der Kategorie Bestes Arrangement, Instrumental oder A Cappella ging an John Beasley für das Arrangement in Scrapple from the Apple aus dem Album Bird Lives in Zusammenarbeit mit Magnus Lindgren, der SWR Big Band und Martin Auer. Die SWR Big Band war insgesamt dreimal nominiert, ging in den anderen Kategorien aber leer aus. Der deutsche Musikproduzent Purple Disco Machine mit bürgerlichem Namen Tino Piontek gewann einen Grammy als bester Remixer für seine Version des Lizzo-Songs About Damn Time.
Ein weiterer der zahlreichen Grammys ging an die in Köln geborene Sängerin Kim Petras und den Briten Sam Smith. Sie wurden für ihren Clubhit Unholy als bestes Popduo geehrt. Die US-Sängerin Beyoncé hat den Rekord für die meisten Trophäen aller Zeiten gebrochen. Die 41-Jährige gewann zwei Auszeichnungen, darunter auch für ihren Song Cuff It in der Kategorie Bester R&B-Song. Im Laufe ihrer Karriere hat Beyoncé somit 32 Grammys gewonnen, einen mehr als der britisch-ungarische Dirigent George Scholti. Immer mehr Deutsche halten gendergerechte Sprache nicht für wichtig. Laut einer Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des WDR bezeichneten im letzten Jahr 41% die geschlechtersensible Sprache als gar nicht wichtig. Bei den Antworten gibt es kaum Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Aber jüngeren Menschen ist das Thema offenbar wichtiger als älteren. Die Ergebnisse weichen deutlich von einer Umfrage zwei Jahre zuvor ab. Im Jahr 2020 hatte nur knapp ein Drittel der Befragten gendergerechte Sprache als gar nicht wichtig bezeichnet. Bei der neuen Umfrage erklärten lediglich 36%, ihnen sei diese Form der Sprache sehr wichtig oder etwas wichtig. Zwei Jahre zuvor waren es noch 38% gewesen.
In Russland gerät die Kunst zunehmend unter ideologischen Druck. Das kann man jetzt an der Tretjakow-Galerie sehen. Es ist das bedeutendste Kunstmuseum in Moskau. Und das russische Kulturministerium hat das Museum in der vergangenen Woche aufgefordert, die eigene Dauerausstellung zu überprüfen. Der Hintergrund: Präsident Putin hatte ein Dekret unterschrieben, wonach Museen den sogenannten traditionellen Werten entsprechen müssten. Und nun hat sich ein Besucher beschwert, dass die Dauerausstellung genau diese traditionellen Werte nicht entsprechend würdige. Spätestens heute sollte sich das Museum gegenüber dem Besucher rechtfertigen, so die Forderung des Kulturministeriums. Florian Kellermann in Moskau, hat denn das Museum geantwortet?
Man weiß es nicht, ist bisher nicht öffentlich bekannt geworden, ob es geantwortet hat und wenn ja, wie diese Antwort ausgefallen ist.
Was steht denn jetzt genau in diesem ominösen Dekret von Präsident Putin, auf das sich ja der Besucher bezogen hat?
Ja, dieses Dekret stammt aus dem vergangenen Jahr, vom November 2022. Und da heißt es, dass der Staat und die Gesellschaft sich an sogenannten traditionellen Werten ausrichten sollen bei ihrer Entwicklung. Und diese Werte werden dann aufgezählt. Da ist zum Beispiel Patriotismus dabei, Dienst am Vaterland, Vorrang des Geistigen vor dem Materiellen oder auch sogenannte starke Familien und auch noch ein paar andere Dinge. Es wird nicht genau ausgeführt, was das genau ist und wie das gefördert werden soll, aber es gibt ja schon so ein paar Ansätze, die auch schon vor der Veröffentlichung dieses Dekrets zu sehen waren, wie sich das auswirken soll. Zum Beispiel gibt es ein verschärftes nochmal Gesetz gegen die LGBTQ-Community. Das gibt es ja schon lange, das Gesetz, dass da eben keine sogenannte Propaganda betrieben werden darf. Und jetzt ist das nochmal verschärft worden, dass sich also diese Propaganda auch nicht an Erwachsene richten darf. Früher waren es nur Minderjährige. Mhm. Und da wurden dann auch zahlreiche Internetseiten geschlossen zum Beispiel. Auch im Schulunterricht findet sowas schon Anwendung.
Jetzt mal konkret zur Tretjakow-Galerie. Welche Kunst soll denn dort nun diesen Werten nicht entsprechen?
Ja, dieser Besucher, der den Brief geschrieben hat, meint, dass vor allem Kunst aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gegen diese Prinzipien verstoße. Und da hat er dann auch einige Beispiele genannt. Zum Beispiel eine Madonna ohne Kopf ist dargestellt. Und die hat er also als diabolische Interpretation bezeichnet, dieses Sujets. Oder ein letztes Abendmahl, bei dem nicht klar ist, wer da Judas darstellen soll. Und diese Gemälde haben seiner Ansicht nach Anzeichen einer destruktiven Ideologie in sich. Und da sind dann auch Szenen dabei bei anderen Bildern, die Alkoholismus zeigen. Und das Ganze insgesamt entspreche dann eben nicht den Vorstellungen, die aus dem Dekret hervorgehen, was die sittliche Entwicklung der Gesellschaft anbetrifft.
Wie reagiert jetzt die russische Öffentlichkeit auf diesen Vorgang? Wird irgendwie erwartet, dass sich das Museum rechtfertigt und vielleicht sogar diese Dauerausstellung ändert?
Also die Reaktion war schon ziemlich einheitlich negativ. Es haben sich wohl auch zum großen Teil nur die Gemälde, die etwas mit Kunst auch zu tun haben. Die fanden das schon ziemlich unmöglich, vor allem diesen Brief erstmal. Ein Mitarbeiter des Museums der Tretjakow-Galerie hat zu der Zeitung Moscow Times, Internetzeitung, gesagt, wir haben es hier mit einer Art zu tun, mit unbequemer Kunst umzugehen, die wir aus der Sowjetunion kennen. Da wird also aus dem Volk denunziert. Und dann wird ein offizielles Verfahren eingeleitet aus dieser Denunziation heraus. Andere haben es ein bisschen abgeschwächt. Zum Beispiel der Kunsthistoriker Andrei Jerofejew hat gesagt, na ja, es war ja nicht die Leitung des Ministeriums, sondern eine Mitarbeiterin aus der zweiten Reihe. Und wir wissen noch nicht, ob dann tatsächlich auch daraus Maßnahmen erfolgen werden. Aber klar ist, also wenn daraus irgendwelche Maßnahmen erfolgen sollten für die Tretjakow-Galerie, dann wäre das eine Katastrophe für die Kunst in Russland. Dieses Museum hat sich ja entwickelt in den vergangenen Jahren. Mhm. Also es ist keineswegs mehr irgendwie die marxistisch-leninistische Interpretation, die das da früher mal gegeben hat von Kunst, sondern das ist jetzt ideologischer Ballast, ist dort weggefallen in den vergangenen Jahrzehnten.
Es geht bei diesem Thema ja, Herr Kellermann, im Prinzip im Kern um Zensur. Kann man denn das so generell sagen, dass die Freiheit der Kunst in Russland durch Zensur bedroht ist?
Ja, man sieht jetzt schon die ersten Ansätze. Es werden zum Beispiel jetzt Bilder aus Ausstellungen entfernt, wenn sie irgendwie einen pazifistischen Kontext haben, weil das dann in Bezug auf den Krieg in der Ukraine gesetzt wird, der hier als Spezialoperation bezeichnet wird. Da werden Ausstellungen dann auch geschlossen, wenn sie zum Beispiel nur Plakate mit pazifistischen Aussagen haben. Es wird berichtet, dass Theater Selbstzensur üben, schon seit, ja, eigentlich seit Beginn des Kriegs, und bestimmte Stücke eben gar nicht mehr ins Programm nehmen, weil sie schon davon ausgehen, dass sie dadurch Probleme bekommen. Direkt sieht man die Zensur, wenn man die Zensur nach moralischen Maßstäben hernimmt, wie es in diesem Dekret angesprochen werden wird oder zumindest nahegelegt wird, sieht man es zunächst mal nur im Fernsehen oder vor allem im Fernsehen. Da wird aus TV-Serien herausgeschnitten, alles, was irgendwie zu tun hat mit schwuler, lesbischer Liebe, was nicht irgendwie diesen traditionellen Werten entspricht. Und dadurch werden diese Serien teilweise auch unverständlich in ihrer Wahrnehmung.
Kunstzensur in Russland. Aktuell wird Druck ausgeübt auf die Tretjakow-Galerie in Moskau. Die Hintergründe hat uns Florian Kellermann erläutert. Als die US-amerikanische Fotografin Ming Smith 1975 ein Angebot vom Museum of Modern Art in New York bekam, mehrere ihrer Arbeiten für den gerade erst eröffneten Kunstbereich Fotografie abzugeben, da wollte sie eigentlich ablehnen. Der Kaufpreis war ihr zu gering, er deckte nicht einmal ihre Materialkosten. Doch dann, auf Anraten eines Freundes, sagte sie sie doch zu und wurde die erste schwarze Frau, deren Fotoarbeiten in die Sammlung des MoMA aufgenommen wurden. Ihre ungewöhnlich stimmungsvollen Porträts von Nina Simone, James Baldwin, Tina Turner oder Grace Jones wurden weltberühmt. Trotzdem sollte es fast 40 Jahre dauern, bis ihre Bilder wieder in großen Ausstellungen auftauchten. Das MoMA erinnert nun in einer Einzelausstellung an Ming Smith und zeigt Bilder, die bisher selten zu sehen waren. Andreas Roberts berichtet.
Eine verlassene, verschneite Straße in der Nacht. Im Hintergrund beleuchten Straßenlampen die nasskalte Szenerie. Eine fast schwarze Hauswand auf der linken Seite teilt das Bild in eine dunkle und helle Hälfte, auf deren Grenze eine Gestalt auf den Betrachter zuläuft. Seine schwarze Jacke verschwindet im Dunkel der Hauswand, seine Jeans ist auf dem verschneiten Gehweg kaum zu sehen. Die Lampen im Hintergrund werfen seinen Schatten nach vorne, während eine nicht sichtbare Lampe von vorne einen zweiten Schatten nach hinten wirft. Winzige bunte Farbtupfer umgeben die Gestalt, geben der trostlosen Atmosphäre etwas Warmes und Magisches. Das Bild gehört zu einer Serie von Aufnahmen, die von Ralph Ellisons grandiosen Roman The Invisible Man von 1952 inspiriert sind, eine Geschichte über die Lebenserfahrung eines jungen Afroamerikaners im Nachkriegsamerika der 40er Jahre. Das Gefühl des Protagonisten zwar anwesend, doch für die weiße Gesellschaft gleichzeitig unsichtbar zu sein, wird hier sehr atmosphärisch verarbeitet. Für Kuratorin Oloremi Onabanjo sagt das Bild viel über Ming Smiths Zugang zur Fotografie aus.
Es zeigt uns viel von dem, was sie bevorzugt und priorisiert, nämlich Emotionen. Sie zeigt eine Figur, die eine Straße hinuntergeht, wie an der Schwelle von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Licht und Schatten. Für Ming ist es sehr wichtig, die Erfahrungen anderer zu zeigen und nicht nur einen Moment fotografisch festzuhalten oder zu dokumentieren.
Als Ming Smith 1973 nach dem Studium nach New York kam, wurde sie als erste Frau Teil des Komonge-Workshops, eines berühmten Kollektivs schwarzer Fotografen, deren Ziel es war, das Leben der schwarzen Community in Amerika, aber vor allem in Harlem, frei von weißen Klischees zu zeigen. Dabei begrenzte Ming Smith sich nicht auf das Fotografieren von Straßenszenen oder Personen, sondern begann damit, mit abstrahierenden Effekten wie Langzeit- und Doppelbelichtungen zu experimentieren, um den emotionalen Gehalt ihrer Motive einzufangen.
Ich glaube, diese Offenheit ist wirklich charakteristisch für Mings Bilder. Sie fragt nicht danach, was eine Fotografie bedeuten soll, sondern sie ist vielmehr daran interessiert, dass das Bild dem Betrachter hilft, etwas zu empfinden. Und der Schlüssel dazu sind die langen Belichtungen. Sie redet oft davon, mit dem Bild zu atmen. Sie vergleicht das mit einem Bläser in einem Jazzensemble, der seinen Atem lange halten können muss, um einen langen Ton zu spielen.
In vielen ihrer Bilder ist das Spiel zwischen scharf und unscharf, Bewegung und Stillstand ein wichtiges Gestaltungsmotiv. Seien es die unscharfen Schatten von Jazzmusikern auf der Wand eines Probenraumes oder in Porträts wie dem von Saxophonist Pharaoh Sanders. Vor einem pechschwarzen Hintergrund steht er leicht gebeugt im Halbprofil. Das Bild ist stark überbelichtet und deswegen leuchtet seine weiße Mütze vor dem dunklen Hintergrund so hell, als wäre sie die Lichtquelle des Bildes. Die Instrumente sind unscharf und scheinen dadurch in Bewegung zu sein, während der Musiker selber ganz still auf seinen Einsatz wartet.
Smith ist wirklich wichtig für die Geschichte dieser Institution. Und ich finde, ihre Arbeit und die der Generation von Künstlern, die nach ihr gekommen sind, sind es wert, gefeiert und beachtet zu werden.
Project Ming Smith ist die erste Ausstellung von Kuratorin Oloremi Onabanjo am MoMA. Es ist ihr wichtig, die Arbeit vieler schwarzer Fotografinnen und Fotografen zu zeigen, die zwar in der Sammlung des MoMA zu finden, deren Arbeiten aber selten zu sehen sind. Vor allem die Generation von Ming Smith, deren Schaffen die Art und Weise, wie wir die Menschen der schwarzen Community sehen, maßgeblich geprägt haben.
I think Ming Smith is crucial to the history of photography.
Ming Smith ist entscheidend für die Geschichte der Fotografie, besonders hier in New York City. Da fühlt es sich wirklich gut an zu wissen, dass sich das MoMA und das Studiomuseum in Harlem zusammengetan haben, um ihr eine Art Heimkehr in die Stadt zu ermöglichen. Ich sehe das als Einladung zu sagen, dass dies erst der Anfang ist.
Die Kuratorin Ulurimi Onabanjo im Beitrag von Andreas Roberts. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Klaus Bukatzky.
Der Hass ist so alt wie der Mensch selbst, ruft uns die Neuzürcher Zeitung eine traurige Erkenntnis in Erinnerung. Wir begegnen ihm in den frühesten Mythologien und durch die ganze Menschheitsgeschichte, schreibt Roman Bucheli. Und selbst wenn er unterschiedliche Gestalt annimmt, so hat sich doch nichts an ihm in all dieser Zeit verwandelt. Die besinnungslos rasende Blindheit dieser jäh aufflammenden Wut entzieht sich der Deutung. Der Deutung entzieht sich so manches, was beim Menschen im Kopf vorgehen kann. Die einen denken, dass ein deutsches Reich weiter besteht, die anderen, dass die Bundesrepublik immer noch ein Konstrukt der Alliierten ist. Andere denken schlicht und einfach, die Bundesrepublik sei eine Firma, eine GmbH. Das lesen wir in der Tageszeitung Taz zu den sogenannten Reichsbürgern und ihren Hirnen. Das hatte zur Folge, dass es in den Behörden und Verwaltungen einen Ordner gegeben hat, wo drauf stand Irre und Spinner, weil sie lange Briefe und Mails geschrieben haben, wo sie dann erklärt haben, warum sie beispielsweise das Strafmandat nicht bezahlen wollen, erklärt der Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit im Interview. Man hat diese Bewegung eher pathologisiert und das radikale politische Moment nicht so ernst genommen, wie es von Anbeginn war. Und da fühlen wir uns gleich an einen Menschen erinnert, dessen problematische Hirnwindungen wir lange auch nicht so ernst genommen haben. Putin befasst sich seit Beginn seiner Regierungszeit mit der Wiederherstellung der autokratischen Machtstruktur, die dem zaristischen Russland wie auch dem Stalinismus gleich nahe ist, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Autokratie, das ist nicht nur der oberste Herrscher auf dem realen oder imaginären Thron, das ist die gesamte Pyramide der Macht, aufgebaut auf einem autokratisch servilen Prinzip, analysiert der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew. Im bürokratischen System ist jeder Bürokrat ein kleiner Autokrat und Zarendiener. Unter den Zarinnen und Zaren konnten die kleinen Diener aber in höchste Adelskreise erhoben werden, wie das ja einst auch bei uns möglich war. Kaum jemand käme heute auf die Idee, Bismarck ein Denkmal zu setzen, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung über den Otto, der es durch seine klug geführten deutschen Einigungskriege erst zum Grafen, dann zum Fürsten und am Ende sogar zum Herzog gebracht hat. Die Reichsbürger würden ihm bestimmt ein Denkmal setzen. Andere fordern, dass seines, etwa in Hamburg, geschliffen werden soll. Aus der Perspektive einer demokratischen Gesellschaft heraus steht der erste Reichskanzler auch für Werte und Überzeugungen, die wenig mit dem gemein haben, wie wir heute zusammenleben wollen, stellt Carsten Broster nun in der Süddeutschen treffend fest. Aber wir können etwas lernen, wenn wir uns fragen, warum es Zeiten gab, in denen eine solche Ehrung sinnvoll erschien, welche Überzeugungen dahinter standen, ermuntert uns der sozialdemokratische Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg. Würden wir alle zweifelhaften Ehrungen und Denkmäler aus dem Stadtraum entfernen, bestünde die Gefahr, dass wir uns auch der Anlässe solcher Fragen entledigten. Denn die öffentlichen Oberflächen wären glatter und unangreifbarer. Sie würden kaum Halt und Haftung für notwendige Auseinandersetzungen schaffen. Es gäbe weniger Kritik und Kontroverse. Aber es gäbe eben auch weniger Chance zur gesellschaftlichen Selbstaufklärung und zum humanen Fortschritt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Bukatzky. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke. Guten Abend.